Lebensminute an, das ist Hammer. Ja, jetzt geht es also dann los mit der Predigt. Ich weiß nicht, die erste Folie können wir die schon mal anmachen. Heaven Come Konferenz 2024. Wer von euch war bei der Heaven Come Konferenz dabei? Wer von euch ist gesegnet durch die Heaven Come Konferenz? Okay, das waren jetzt weniger Hände, was ist da los? Ich hab's nicht verstanden. Okay, wir haben eine tolle Konferenz hinter uns gehabt, schon 2 Wochen her. Und unser Gedächtnis ist ja oftmals sehr lückenhaft, so auch was vergangene Ereignisse angeht. Wer von euch weiß denn noch, was das Thema war, mit dem die Konferenz gestartet ist am Donnerstag mit dem Konsti Kruse? Wer weiß denn noch, was das Thema war? Ja, ruft mal rein.
Gebet.
Genau, Hunger nach Gebet, genau, so in die Richtung ging das. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, der Konsti Kruse, der war hier und hat uns reingenommen in die Geschichte von diesem Evangelisten Billy Graham, der als 22-jähriger junger Mann in dieses Haus von John Wesley, dem Erweckungsprediger, kommt, der im 18. Jahrhundert gewirkt hat. Und dieser Billy Graham, der auf den Knien betet, Herr, tu du's wieder, erwecke du unser Land. Und Gott letztlich ja Billy Graham auf unglaubliche Weise benutzt. Billy Graham hat wohl laut Hochrechnungen um die 250 Millionen Menschen, zu denen er gepredigt hat, von Angesicht zu Angesicht. Und über Fernsehen und über Radio schätzen Leute, dass er bis zu 2 Milliarden Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus erreicht hat. Also absolut unvorstellbar, absolut abgefahren. Und Konsti hat uns da so mit hineingenommen in diesen Hunger und diese Kraft des Gebets. Und das Ding ist, wir haben als Pastoren von der Konferenz oder über die Konferenz natürlich ganz viel Feedback bekommen und ganz viele, die begeistert waren und ermutigt waren und die nach vorne gingen. Es gab natürlich auch die ein oder andere Stimme und Herausforderungen, klar. Aber eine Sache, die mir aufgefallen war, ist, dass gerade in Bezug auf diesen Donnerstagabend habe ich einige Rückmeldungen als Pastor bekommen. Und das fand ich interessant, weil da waren viele Rückmeldungen, die gingen in die Richtung, hey, es war ein richtig starker Abend, es war richtig eine starke Botschaft, ein Aufruf zum Gebet. Aber irgendwie hat mich diese Botschaft unter Druck gesetzt. Also irgendwie war das so dieses typische, so nachher, wie wir als Christen ja dann oft dann rausgehen aus so einer Veranstaltung, so ja, ich sollte wieder mehr beten. Ja, ich sollte mal wieder diesen Gebetseifer starten. Ich sollte doch eigentlich, es gehört zu einem guten Christ, der jeder guter Christ angeht, das ist aber auch einer, der betet. Einer, der das halt macht. Das ist irgendwie so typisch. Und wenn wir mal ehrlich sind, in uns als Christen ist ja nicht so, als würde es uns an der Erkenntnis mangeln, dass wir mehr beten sollten, oder? Aber darf ich mal fragen, wer von euch würde sagen, ich sollte mehr beten? Darf ich mal ganz kurz, ja, es sind viele mit Handzeichen, okay. Es sind viele, die sich gemeldet haben. Wer würde sagen, nee, ich bin vollständig durchgebetet, habe alles durchgebetet, was geht? Okay, keiner. Gut, da bin ich auch froh drüber, dass da noch Raum zum Wachsen ist. So, wir alle haben ja schon die Erkenntnis, wir sollten mehr beten. Und da mangelt es irgendwie nicht dran. Und mein Gebet für diesen Morgen heute ist, dass du heute nicht rausgehst, einfach nur mit der Erkenntnis, ich sollte mehr beten. Weil ganz ehrlich, mit der Erkenntnis bist du ja schon reingekommen, haben wir ja gerade schon gehört. Das weißt du ja schon. Sondern mein Gebet ist was anderes. Mein Gebet ist, dass du heute mit etwas rausgehst, was wir alle Mann mit einer... Ich hab auf die Reaktion gewartet, ich wollte euch schreiben lassen. Was wir alle Mann mit einer Lustigkeit formulieren wollen.
Ich hab erklärt.
Oder? Mit einer Lustigkeit nach Gebet. Habe ich es richtig ausgesprochen? Lustigkeit? Lustigkeit? Nein. Also ich merke, das ist übrigens die erste Predigt in den 7 Jahren, die ich predige, wo ich einen alemannischen Predigtitel habe, oder? Das ist ja cool. Ja, ich merke langsam, der Berliner in mir nimmt ab, ja, und der Alemanne nimmt zu. Das kommt rüber. Ja. Es hat angefangen, Freunde. Ich weiß, ihr betet schon lange für mich, aber jetzt ist Durchbruch. Ja. Schau mal. Lustig, also für alle, die jetzt dem Hochdeutschen nur mächtig sind, das heißt so viel wie Lust haben, oder? Also hungrig sein, lustig sein, auf etwas lustig sein nach Gebet. Und mein Gebet für heute Morgen ist, dass du hier lustig nach Hause gehst. Dass du nicht rausgehst mit diesem Gefühl von, ich sollte mehr beten, sondern mit dem Gefühl, ich will mehr beten. Ich bin lustig. Ja, ich bin als alle Mann lustig nach dem Gebet und kann es kaum erwarten, da tiefer reinzugehen. Dreh dich doch mal zu deinem Sitznachbarn und sag, ich bin lustig auf die Predigt.
Ich bin lustig auf die Predigt.
Aber habt ihr gesehen, wie ich das noch schnell ablesen musste, ihr das? Habt ihr das gesehen? Also es ist noch ein bisschen hin bis zu einer richtig alemannischen Predigt. Okay. Okay, Freunde, beruhigt euch wieder, ja? Es ist alles gut. Ich würde gerne die Predigt starten mit ein paar Fragen. Und das sind provokante Fragen unter Umständen, je nachdem, wie du gerade drauf bist. Aber es sind erstmal nur Fragen, keine Statements, okay? Also werft keine Steine, es ist einfach nur in den Raum gestellte Fragen. Und du brauchst nicht antworten, brauchst nicht reagieren, du kannst einfach nur innerlich prozessieren. Okay? Hier sind ein paar Fragen. Glaubst du, dass es Dinge gibt, die nur passieren, wenn wir beten? Ja. Das innere Prozessieren hat bei einigen noch nicht so geklappt, aber ist gut. Hältst du es für denkbar, dass der allmächtige, souveräne Gott sich in seinem Handeln von unserem Gebet beeinflussen lässt?
Ja.
Hältst du es für denkbar, dass Gott durch unsere Gebetslosigkeit in seinem Handeln limitiert ist? Hältst du es für vorstellbar, dass Gott durch unser Gebet Kraft freisetzen kann, die er ohne unser Gebet zurückhalten müsste? Wie gesagt, sind jetzt einfach nur ein paar Fragen, die lassen wir mal so im Raum stehen. Und was ich aber spannend finde an den Fragen ist, dass sie, und vielleicht hast du das gemerkt, wenn du darüber nachdenkst, diese Fragen berühren das Wesen Gottes. Jetzt fragst du dich so, hä, wieso, was meinst du damit? Ja, ja, wenn du es dir genauer anschaust, tangieren sie diesen Aspekt des Wesen und der Charaktereigenschaft Gottes. Weil zum Beispiel, nehmen wir mal die Frage, die ich gestellt habe, hältst du es für denkbar, dass der souveräne, allmächtige Gott sich von unserem Gebet beeinflussen lässt? Dahinter steckt ja eine Annahme, nämlich die, dass Gott souverän und allmächtig ist. Und ich weiß nicht, wer ist der Meinung, Gott ist souverän und allmächtig? Heute ist viel mit melden, ne? Ich weiß, ein bisschen wie Schule, aber ihr seid ja schon alle aus der Schule raus. Da dachte ich mir, alte Traumata wieder hochholen und so weiter. Das ist ja auch Aufgabe. Also, Gott ist souverän und allmächtig, ne? Er ist der allmächtige Schöpfer, er ist der Herrscher, er ist der, der in Kontrolle ist und so weiter. Und ich meine, es ist nicht eine berechtigte Frage, wenn wir davon ausgehen, Gott ist souverän und allmächtig und er macht, was er will. Ist es dann nicht eine berechtigte Frage, sich die Frage zu stellen, warum dann eigentlich beten? Also wenn Gott eh in Kontrolle ist, wenn er eh souverän und allmächtig ist, was mühen wir uns denn hier eigentlich ab mit den ganzen Gebeten? Wenn er doch eh tut, was er will. Oder nehmen wir diesen Aspekt der Unveränderlichkeit Gottes. Wer von euch würde sagen, Gott ist der Unveränderliche? Er ist derselbe gestern, heute und für alle Ewigkeiten. Wer würde sagen, so ist unser Gott? Halleluja, er ist der Unveränderliche. Aber hast du dir mal die Frage gestellt, inwiefern das dein Gebetsleben unter Umständen beeinträchtigen oder beeinflussen könnte, wenn du davon ausgehst, dass Gott allmächtig, souverän ist und eh macht, was er will und unveränderlich ist, also immer derselbe ist? So ganz ehrlich, was bedeutet denn das für unser Gebetsleben, oder? Also warum überhaupt abnehmen, warum überhaupt knien, warum überhaupt hier den Hampelmann machen, wenn doch eh alles schon klar ist, wenn er doch eh souverän, allmächtig ist und unveränderlich ist? Schau, die Bibel ist ja voll von diesem Aufruf zu beten, oder? Also ich habe jetzt mal zwei Beispiele mitgebracht. Epheser 6, 18, betet alle Zeit mit allen Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Oder hier 1. Thessalonicher 5, 16, seid alle Zeit fröhlich und betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und das ist übrigens auch mein Trauvers, den habe ich extra eingebaut, weil meine Frau heute hier ist, als kleiner Liebesgruß hier einmal rein. Ist ja hier auch eine Privatveranstaltung. Ne? So, die Bibel ist voll davon, wir sollen alle Zeit beten. Und du denkst dir so, Jesus lehrt seine Jünger zu beten, das Vater unser. Jesus selbst war beständig im Gebet. Ich meine, sein Gebetsleben, seine Gebetsgewohnheiten waren außergewöhnlich. Und du fragst dich schon so ein bisschen, okay, wenn Gott souverän allmächtig ist und wenn er unveränderlich ist, warum besteht dann die Bibel ständig darauf, dass wir trotzdem beten sollen? Ich meine, hast du dir mal über diese Frage Gedanken gemacht? Also spürst du diese Spannung, die da ist? Und ich glaube, unterschwellig haben wir ein Bild von Gott in Bezug auf seine Eigenschaften, insbesondere in Bezug auf seine Souveränität, aber auch in Bezug auf seine Unveränderlichkeit, die meines Erachtens nach unser Gebetsleben im Weg stehen kann. Und ich glaube, dass wenn wir eine gesunde Vorstellung davon haben, was es bedeutet, dass er souverän und allmächtig ist und dass er unveränderlich ist, dann kann das eine Freisetzung in unserem Gebetsleben ergeben und dich so richtig lustig machen nach dem Gebet. Es kann dich richtig heiß machen aufs Gebet, wenn du eine gesunde Vorstellung davon hast, was es heißt, dass Gott allmächtig ist, dass er unveränderlich ist. Und deshalb will ich mit euch gerne in den nächsten Minuten über diese zwei Eigenschaften Gottes sprechen, über die Souveränität Gottes und über die Unveränderlichkeit Gottes. Und dann binden wir am Ende den Sack zusammen und merken, wow, das gibt uns echt eine Rampe, das gibt uns wie so eine Art Anschub in der Frage oder in dem Hunger, in der Glustigkeit nach Gebet. Kann man das eigentlich als Nomen auch verwenden? Glustigkeit, gibt es das auch? Ja? Ja, wir sind alle am Lernen. Also Glustigkeit nach Gebet ist auch möglich. Okay, seid ihr dabei? Zwei Eigenschaften Gottes, Souveränität Gottes, Unveränderlichkeit Gottes, schauen wir uns zusammen an. Okay? Also die Souveränität Gottes. Souverän bedeutet oder kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie superanus, also übergeordnete Herrschaft, übergeordneter Herrscher, übergeordnete Regierung, wenn du so willst. Und die Bibel beschreibt uns Gott als souverän, als übergeordneten Herrscher und Schöpfer, neben dem es niemand anderem gibt. So heißt es zum Beispiel in Jesaja Kapitel 46, Vers 9. Da heißt es, gedenkt des Vorigen von alters her, denn ich bin Gott und sonst keiner. Ein Gott, dem nichts gleicht. Neben mir ist kein anderer, der ich zuvor verkündige, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Und der ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Das ist immer ziemlich gewaltig. Also Gott stellt sich hier als der Souveräne. Neben ihm gibt es keinen anderen und er tut, was er will. So oder so. Und wenn du das liest, dann geht es doch direkt in diese Kerbe rein unserer Frage, ja, warum denn beten, wenn er eben macht, was er will? Also was machen wir da eigentlich? Du musst verstehen, dass hier von dieser übergeordneten Herrschaft Gottes die Rede ist. Und es gibt Dinge im Willen Gottes, die können du und ich nicht beeinflussen. Es gibt Dinge, die wird Gott tun, ob dir das passt oder nicht. Es gibt Dinge, die wird er machen, ob du dagegen betest oder nicht betest, ob du einen Kopfstand machst oder nicht. Ist völlig egal. Gott wird Dinge tun, weil er der übergeordnete Schöpfer ist, weil er souverän ist, weil er allmächtig ist und du kannst daran nichts, aber auch gar nichts ändern. So, das ist eine Ebene, die da ist und die hier beschrieben wird. Aber, und das ist wichtig zu verstehen, hier gibt es ein sehr großes und fettes Aber. Gott ist der übergeordnete Schöpfer. Er ist der, der in Kontrolle ist. Er ist der übergeordnete Regierende. Aber, dickes Aber, das bedeutet nicht, dass alles, was auf dieser Erde passiert, auch sein Wille ist. Hast du den Gedanken? Er ist übergeordneter Schöpfer, er ist übergeordneter Herr, aber nicht alles, was auf dieser Erde geschieht, ist auch tatsächlich sein Wille. Gott hat, und vielleicht bist du dir darüber bewusst, vielleicht auch nicht, Gott hat sich entschieden, in seiner übergeordneten Herrschaft und Regentschaft jemandem Verantwortung und Autorität hier auf Erden zu geben. Was würdest du sagen, wem hat er Autorität und Verantwortung gegeben?
Den Menschen.
Den Menschen. Genau, du kannst es in Adam und Eva nachlesen, oder in Genesis, im ersten Buch Mose, kannst du nachlesen, wie Gott die Erde schuf und wie er die Erde formt und macht und den Menschen hineinsetzt und wie er dem Menschen nach der Schaffung, der Schöpfung einen Auftrag gibt. Nämlich er sagt zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, herrscht über die Erde. Ihr sollt herrschen, ihr sollt Autorität nehmen, ihr sollt hier auf dieser Erde, gebe ich euch das Mandat zu wirken, Autorität auszuleben und auszuwirken. Und was wir lesen ist, dass der Mensch diese Autorität verliert, dass er diese Autorität ja aus den Händen gibt an die Schlange. Ja, die Geschichte in der Schöpfung, ihr kennt sie, wo der Mensch dann dieses Mandat abgibt an den Teufel. Und wir lesen davon in den ersten Kapiteln der Bibel. Ich möchte gerne mit euch nicht in den Schöpfungsbericht reingehen, sondern in eine Geschichte, die einige Jahre später erst stattfindet in der Bibel und einige Kapitel später erst erst liegt. Und die Geschichte, denkst du vielleicht im ersten Moment, hä, was hat die denn jetzt mit dem zu tun, was er jetzt gerade gesagt hat? Weil es geht ja gerade um was ganz anderes. Aber glaubt mir, wenn ihr jetzt aufmerksam dabei bleibt, dann macht es am Ende Sinn. Okay? Also wahrscheinlich. Okay? Es wird wahrscheinlich einen Moment geben, wo du sagst, ah, jetzt checke ich, worauf er raus will. Okay? Also seid ihr noch wach? Seid ihr dabei? Wir werden jetzt eine Geschichte anschauen, die erstmal scheinbar nichts damit zu tun hat, aber am Ende dann doch, wie ihr gleich sehen werdet. Und zwar eine Begebenheit aus Jeremia Kapitel 32. Das ist so, dass Jeremia Folgendes schreibt. Er schreibt: Und Hanamel, der Sohn meines Onkels, kam zu mir nach dem Wort des Herrn in den Wachhof und sagte zu mir: Kauf doch meinen Acker, der in Anatot im Land Benjamin liegt. Denn du hast das Erbrecht, wichtiges Wort, merken bitte, und du hast das Rückkaufsrecht. Kauf ihn dir, den Acker. Da schreibt Jeremia, da erkannte ich, dass es das Wort des Herrn war. Und ich kaufte von Hanamel, dem Sohn meines Onkels, den Acker, der in Anatot liegt, und wog ihm das Geld da, 17 Schekel Silber. Und ich schrieb einen Kaufbrief und versiegelte ihn, wichtig zu merken, und nahm Zeugen, und ich wog das Geld auf der Waage. Und dann nahm ich den Kaufbrief, den versiegelten, die Festsetzung und die Bestimmung und auch den offenen. Okay, also wichtig, hier sind vier Begrifflichkeiten. Also hier sind von zwei Rechten die Rede, einmal vom Erbrecht und vom Rückkaufsrecht. Und er spricht hier von zwei Kaufbriefen, einmal vom versiegelten Kaufbrief und vom offenen Kaufbrief. Okay, bei dem einen oder anderen klickt es vielleicht jetzt schon, aber ich würde gerne erklären, was genau es auf sich hat. Hier in der Geschichte oder hier in diesem Teil der Geschichte ist es so, Jeremia schreibt hier, und es ist ein prophetischer Akt, den er hier vollzieht, ein prophetisches Reden Gottes in die Situation vom Volk Israel. Und wir werden merken, dass es aber hier zwei Dimensionen hat. Das eine ist die Dimension für das Volk Israel zu der damaligen Zeit von Jeremia, aber es hat auch eine prophetische, messianische Vorausschau auf das, was in Christus geschehen ist, dann wesentlich später. Da kommen wir gleich drauf. Was hier passiert in der Geschichte ist Folgendes. Jeremia, wahrscheinlich, der Text sagt es nicht, hatte einen Vater, der wahrscheinlich früh verstorben ist. Und es kam dazu, dass der Bruder von dem Vater von Jeremia, also der Onkel, diesen Acker kauft. Warum? Weil der Familie, um der Familie wahrscheinlich Geld zur Verfügung zu stellen, Geld möglich zu machen, sodass sie überleben konnten, wie auch immer. Und jetzt kommt es so, dass Jeremia als der Erstgeborene das Erbrecht auf diesen Acker hat. Aber er war scheinbar noch zu jung, um sich darum zu kümmern. Und als er dann aber alt genug war, kommt der Cousin, also der Sohn vom Onkel, ne? Also es wird gerade ein bisschen kompliziert, aber der Cousin kommt zu Jeremia und sagt zu ihm: Jeremia, du bist doch jetzt alt genug, du bist doch jetzt fähig genug, du könntest doch jetzt als Erstgeborener, du hast das Erstgeburtsrecht und du hast das Rückkaufsrecht, und das ist ein wichtiges Recht im Jüdischen, erkläre ich gleich nochmal mehr, und du könntest doch jetzt den Acker bestellen, du könntest den Acker verwalten und du könntest dir damit einen Lebensunterhalt verdienen. Also kauf dir doch diesen Acker zurück. Und dann ist hier die Rede in der Geschichte von diesen zwei Kaufbriefen. Das ist der versiegelte Kaufbrief und der offene Kaufbrief. Der versiegelte Kaufbrief, das war in der jüdischen Kultur quasi das Dokument, das Originaldokument, mit dem du beglaubigt hattest, dass dieses Land dieser Familie gehört. Und das war unverrückbar. Also dieser versiegelte Kaufvertrag, der stellte immer sicher, und der blieb auch immer in der Familie, dass klar war, dieses Land gehört dieser Familie. Der offene Kaufbrief, das war die Möglichkeit, quasi so eine Art temporären Besitzwechsel zu vollziehen. Also sozusagen dein Feld, das dir gehört, zu verkaufen, zu veräußern, um zwischendurch oder temporär finanzielle Einkommen zu haben. Und das war der Weg, wo dann quasi der Käufer, in dem Fall jetzt der Hanamel, dieser Cousin, eingetragen war, weil ihm temporär dieses Feld gehörte. Aber original und grundsätzlich gehört es nicht ihm, sondern Jeremia und seiner Familie. Und so gab es diese zwei Verträge, die im Jüdischen ganz normal waren, dass du immer wusstest, okay, dieses Ländlein gehört dieser Familie und dann gibt es temporär die Möglichkeit, es zu verkaufen. Okay, das ist die Grundrichtung. Jetzt gibt es, wie gesagt, die zwei Dimensionen hier in dem Text. Die eine Dimension, die Jeremia hier von Gott beauftragt bekommt, ist die, dem Volk Israel, also diese Situation zu gebrauchen, um dem Volk Israel eine prophetische Botschaft zu senden, nämlich die Nachricht, hey, Gott wird euch 70 Jahre lang verkaufen. Ja? Ihr werdet wie dieser offene Kaufhof, wird ihr, obwohl ihr eigentlich in dieses Land gehört oder eigentlich dieses Land euch gehört, werdet ihr aber für 70 Jahre temporär nicht mehr Inhaber dieses Landes sein, sondern ihr werdet verkauft werden, werdet in Babylonien in der Gefangenschaft sein. Aber, das ist die prophetische Botschaft, die Jeremia hier weitergibt ans Volk, ihr seid aber original, seid ihr die Besitzer, seid ihr die Erstgeborenen, seid ihr die, die dieses Land erben werden und ihr werdet wieder in dieses Land zurückkommen. Das ist so ein bisschen die prophetische Dimension, die Jeremia Gott mitgibt. Die Gott Jeremia mitgibt. So, ja. Ja, ihr seid noch wach, sehr gut. Jetzt ist aber so, und da sind sich die meisten Theologen einig und ich mir auch einig, dass, das ist immer gut, wenn man sich selber in Einigkeit ist, dass diese Textstelle nicht nur für das Volk Israel in der damaligen Situation eine prophetische Dimension hatte, sondern auch eine Vorschattierung war auf Jesus Christus, der da kommen würde. Warum? Jesus Christus ist der erstgeborene Sohn Gottes. Er ist der, dem das Erbrecht zugesteht. Gott hat Adam und Eva den offenen Kaufbrief für diese Erde übertragen. Adam und Eva haben diesen offenen Kaufbrief verloren oder, wie soll ich sagen, weitergegeben, übermittelt, übertragen auf den Feind, auf den Teufel, auf die Schlange. Schau mal, ist doch interessant, oder? In Matthäus 4, als Jesus versucht wird vom Teufel, da sagt der Teufel sagt er zu Jesus, bete mich an, dann will ich dir all die Königreiche geben dieser Welt, die mir übertragen worden sind. Ja, von wem sind die ihm denn übertragen worden? Ja, von Adam und Eva, von der Menschheit. Dieses Mandat der Herrschaft, dieses Mandat der Autorität wurde ihm übertragen. Und das Wunderbare in Jesus Christus, er ist der erstgeborene Sohn Gottes. Er ist derjenige, der das Erbrecht hat und er hat auch das Rückkaufsrecht. Und hier ist was passiert ist. Jesus Christus hat sich entschieden, ich ziehe meine Option. Ich ziehe meine Option und das ist das, was am Kreuz von Golgatha passiert ist. Ich gehe an das Kreuz, ich bezahle für die Schuld, ich kaufe mein Volk, ich kaufe meine Leute wieder zurück. Und der Feind hat kein Anrecht auf dieses Land. Das ist, was Jesus Christus getan hat vor über 2000 Jahren. Verstehst du so langsam, wie das alles irgendwie zusammenpasst, auch mit Schöpfung und mit dem, was ich euch versuche zu erzählen und mit dem, was über Herrschaft passiert? Schau mal, wenn du das begreifst, also hinter diesem Hintergrund, dann checkst du plötzlich auch so manche Bibelstellen und komplizierte Stellen aus der Offenbarung. Sorry, wir machen jetzt hier ein paar Sprünge, ihr müsst echt wach bleiben heute. Da macht manches Sinn sogar in der Offenbarung, weil... Schau mal, in der Offenbarung, also da wird ja der Apostel Johannes versetzt in die himmlische Sphäre und sieht dort, was da so im Himmel abgeht. Und da gibt es doch die Situation in Offenbarung Kapitel 5, wo Johannes auf dem Thron Gottes jemanden sitzen sieht und in seiner rechten Hand eine Schriftrolle, die versiegelt ist. Und was passiert dort in Johannes Kapitel 5? Johannes sagt, im ganzen Himmel wurde gesucht nach jemandem, der würdig ist, dieses Siegel zu brechen, der würdig ist, dieses Siegel zu öffnen, der würdig ist, diese Schriftrolle in Besitz zu nehmen, der dieses Erstgeburtsrecht, dieses Eigentumsrecht in Besitz hat für diese Rolle. Und dann heißt es wurde niemand gefunden. Und dann fängt Johannes an zu heulen. Und dann heißt es, dass dann plötzlich jemand anders kam und sagt, ey Johannes, hör auf zu heulen. Denn es gibt... doch aus dem Stamme Juda, den Löwe aus dem Stamme Juda, der überwunden hat. Und dann tritt Christus Jesus auf und er geht hin zu dieser Schriftrolle. Und dann heißt es im Lobpreis, und das ist genial, was dann passiert, und dann singen sie ein Lobpreislied für Christus. Und da sangen sie in Offenbarung 5 ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Du hast sie zurückgekauft, du hast dein Recht, dein Erstgeburtsrecht, dein Rückkaufrecht wirksam gemacht. Du hast es zurückgeholt, du hast mit deinem Blut bezahlt und aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen hast du sie erkauft. Und dann, Moment, hast du sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Das ist die Rede von dir und mir. Schau mal, wir müssen begreifen, und ich weiß auch manchmal nicht so genau, warum Gott das tut. Und manchmal denke ich mir, Gott, ich würde jemand anders nehmen, aber Gott entscheidet sich dazu, dir wieder Autorität zu geben, die Christus für dich erworben hat. Das, was ursprünglich aus dem Garten Eden verloren gegangen ist, der Menschheit, Gott entscheidet sich in Christus Jesus, es zurückzukaufen und dir wieder in die Hand zu legen. Das ist doch krass. Du denkst doch so, Gott, wie kannst du so verrückt sein? Wir haben es einmal vermasselt und so, wie kannst du uns das zutrauen? Und er sagt, aber ich gebe es euch. Ich meine, überleg mal. Matthäus 16, ja? Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Also er sagt, ich bin der Chef von dem ganzen Laden hier. Ich bin der Boss. Also keine Sorge, ihr braucht euch jetzt nicht so fühlen, als wärt ihr jetzt hier die krassesten Herrscher. Also so weit wollen wir hier nicht gehen, ja? Ihr seid nicht die höchste Autorität. Es ist schon noch er. Ich bin der Chef. Ich werde meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Aber was sagt er? Ich gebe euch die Schlüssel zum Königreich. Das sagt er zu seinen Jüngern. Und er sagt, was ihr auf der Erde bindet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf der Erde löst, wird im Himmel gelöst sein. Ey Leute, checkt ihr, was das bedeutet? Was da für eine Autorität wieder von Christus zurückgegeben wird in die Menschheit hinein, die es verballert und verloren hatte an den Teufel. Aber er konnte es tun, denn er war der Erstgeborene, der das Erbrecht hatte und das Rückkaufsrecht gezogen hat. Ist es nicht abgefahren? Und deshalb, ja, Gott ist der souveräne Herrscher. Gott ist der allmächtige King of Kotlet. Er ist der, der über allen steht. Aber er hat uns ein Mandat gegeben, hier auf dieser Erde zu herrschen, in seinem Sinne. Und deshalb macht es auch so viel Sinn zu beten. Weil wenn wir hier herrschen wollen, und zwar im göttlichen Sinne, im Sinne von Autorität ausüben wollen, die im Einklang ist mit dem Himmel, ja, dann brauchen wir den Himmel aber sowas von, und zwar im Gebet. Was glaubst du, warum Jesus sagt, betet, und wenn ihr betet, dann betet, Vater unser im Himmel, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Du denkst ja manchmal so, ja Gott, wie, das machst du von unserem Gebet abhängig? Und Jesus sagt, ja, irgendwie schon ein bisschen. Ja, es hängt damit dran. Es hängt damit dran, dass du dieses Mandat der Herrschaft, das Christus zurückgekauft hat, wahrnimmst und manifestierst im Gebet und in der Freisetzung dessen, was du mit deinem Mund aussprichst an Leben. Das ist abgefahren. Und deshalb ist eigentlich, genau genommen, die Souveränität Gottes eigentlich ein Ansporn zum Gebet. Weil er hat in seiner Souveränität uns Herrschaft gegeben hier auf dieser Erde. Und um diese Herrschaft auszuüben, brauchen wir so dringend Hilfe. Du und ich. Und es ist gut, dass wir haben einen souveränen, allmächtigen Gott, der wirklich was in Bezug auf die Zerbrochenheit dieser Welt tun kann. Und wir haben das Mandat in seiner Kraft, erfüllt von seinem Heiligen Geist, hier auf dieser Erde dieses Reich Gottes freizusetzen. Ist das nicht abgefahren? Also, weiß nicht. 2. Chronik 7, 14 heißt, sagt Gott, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ich werde ihr Land heilen. Wow. Wenn mein Volk betet. Schau, es gibt einen faszinierenden Mann, Missionar aus dem 19. Jahrhundert. Manche kennen ihn wahrscheinlich, Georg Müller, vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört. Unglaublicher Typ. Und er hat im 19. Jahrhundert gelebt und war 30 Jahre seines Lebens ein krasser, also völlig weg, gar nichts mit Glauben zu tun, hat ein sehr ausschweifendes Leben geführt, hat aber mit 30 zu Jesus gefunden, sich bekehrt, radikal, sofort dann auf eine Bibelschule und hat sich ausbilden lassen, er wollte Missionar werden. Und als er seine Ausbildung abgeschlossen hatte, da musste er dann vor dieses Missionarsgremium, die dann entschieden, was mit ihm passiert und wo er hingehen sollte. Und die sagten zu ihm, Georg, bei aller Liebe, aber wir können dich nicht in die Mission schicken. Du bist leider als Missionar untauglich, weil dein Leben einfach zu bitter war. Zu ausschweifend war die 30 Jahre. Sorry, wir können dich da nicht einsetzen. Und so geht Georg Müller ins Gebet und er sagt, Herr, was soll ich tun? Und der Herr sagt zu ihm, bete. Und Georg Müller betet ein ganzes Jahr lang. Und dann kommt ein Reden Gottes zu ihm und er sagt zu ihm, hey, Georg, geh in diese Stadt. Und Georg macht sich auf. Georg Müller und geht in diese Stadt. Und er geht in die einzigste Kirche, die dort vorhanden ist, in der ganzen Stadt. Und er geht zu den Leuten und sagt, hey, ich würde gerne mit dem Pastor reden. Und die Leute sagen zu ihm, sorry, aber der Pastor hat letzten Sonntag gerade gekündigt. Und sagt Georg, ja, also ich habe Theologie studiert. Da haben die gesagt, du bist angestellt. So lief das. Und aus diesem Leben von Georg Müller ist solch ein Segen geflossen. Georg Müller ist bekannt als ein Mann des Gebets. Und wenn du mal Biografien auch aus der Kirchengeschichte liest, dann lies mal Georg Müller, du wirst davon nicht uninspiriert weggehen können. Georg Müller war ein Mann des Gebets, der dafür bekannt war, dass er nie um einen Cent irgendjemanden gebeten hat, sondern immer ausschließlich seine Bitten und sein Flehen zu seinem höchsten Gott und Versorger Jesus Christus gesendet hat. Und er übernatürlich wirklich die Geschichten, die sich da aneinanderreihen an unglaublichen Versorgungswundern, das kannst du dir nicht ausmalen. Am Ende seines Lebens hat dieser arme, eigentlich unbegabte, unbedeutsame Mann ein Missionswerk aufgebaut gehabt, das mehr Waisenhäuser gegründet hat auf der ganzen Welt als jede Organisation vorher oder nachher. Am Ende seines Lebens wurde der Wert der Missionsgesellschaft auf 7,5 Millionen Dollar geschätzt und das war Ende des 19. Jahrhunderts. Also das ist richtig viel Asche, richtig viel Kohle gewesen. Alles durch Gebet. Eine andere Geschichte noch von ihm ist, dass er, als er sich bekehrt hat, dass er 5 ungläubige Freunde hatte. Und Georg Müller entschied sich, jeden Tag für diese 5 Freunde zu beten. Die ersten 3 bekehrten sich innerhalb der ersten 10 Jahre. Der 4. bekehrte sich mit etwa 5 oder nach 25 Jahren. Und der letzte, so heißt es, gab sein Leben Jesus am Grab von Georg Müller, kniete dort und bekannte Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser. Hey, ich sag dir, Gebet macht einen riesen Unterschied. Weil du hast das Mandat, hier auf Erde Reich Gottes zu bauen. Und Gebet ist der Schlüssel, über den du eben nicht aus eigener Kraft irgendwas rumbastelst, sondern tatsächlich in der Kraft des Heiligen Geistes hineintrittst in das Mandat, das Gott, der souveräne Gott, dir aber gegeben hat hier auf Erden. Okay, letzter Punkt oder zweiter Punkt, noch schnell, theoretisch die Unveränderlichkeit Gottes. Ich weiß nicht, ob es hier rüberkommt. Ja, die Unveränderlichkeit Gottes. Malachi 3, Vers 6 sagt, ich, der Herr, wandle mich nicht. In Jakobus 1, Vers 17 heißt es, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, es noch weder Wechsel noch von Licht und Schatten. Ja, dieses wunderbare Lied, bleibend ist deine Treue, du kennst nicht Schatten, noch Wechsel dein Licht. So ist unser Herr, unser Gott, er ist derselbe gestern, heute und alle Zeit, für alle da, für immer da. Und so ist das diese Charaktereigenschaft Gottes, die uns die Schrift an vielen Stellen deutlich macht. Und trotzdem ist diese Unveränderlichkeit Gottes ja irgendwie ein gewisses Problem für unser Gebetsleben, weil wenn Gott unveränderlich ist, warum dann beten? Ich meine, was versuchen wir da eigentlich zu bewegen? Also wenn er eh derselbe ist, der nun mal war, also was soll denn das Ganze rumgeschraube, dann so, ja, her und hier und das, das macht doch keinen Sinn. Wir müssen eine Sache ganz entscheidend verstehen und ich hoffe, dass du jetzt gut aufpasst und es gut mitbekommst. Wir müssen begreifen, dass Gott der Unveränderliche ist, aber Gott ist unveränderlich in seinem Charakter, nicht in seinem Handeln. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und ich weiß, dass ich mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster lege und ein paar Leute werden jetzt gleich kribbelig werden. Aber pass auf, Gott ist in seinem Charakter unveränderlich und er kann nichts tun, was seinem Charakter widersprechen würde. Aber in seinem Handlungsspektrum ist er durchaus flexibel und gar nicht so festgefahren, wie wir, glaube ich, manchmal meinen oder denken, dass es ist. Und vielleicht erinnert ihr euch noch ein bisschen an diese Eingangsfrage vom Anfang an, wo ich gemeint habe, ist es so, dass wir durch Gebet tatsächlich Gottes Handeln beeinflussen können? Eine sehr provokante Frage, weil dann die Frage ist, wie kann das kann doch nicht sein, er ist der allmächtige Gott, wie kann das sein? Hey, darf ich dir mal was sagen? Und ich glaube, da ist wirklich, haben Menschen da eine falsche Vorstellung von Gott. Die Schrift ist absolut klar darin, dass Gott an mehreren Stellen seine Meinung geändert hat. An mehreren Stellen. Ich könnte hier jetzt ein 3-stündiges Seminar mit euch machen über Situation, in der Gott sich eigentlich entschieden hatte, etwas zu tun, Leute beten und plötzlich macht Gott was anderes. Die ganze Zeit. Was ist mit Jona und Ninive? Gott sagt zu Jona, geh dahin und sag ihm, ich werde sie zerstören. In 40 Tagen ist es soweit, zack, bumm, da kommt irgendwie die Keule und dann ist vorbei der Laden. Da könnt ihr zumachen. Das ist ganz klar gesagt von Gott. Glaubst du, Gott macht nur Witze? Glaubst du, dass es nur ein Scherz war? Nein. Gott hatte das vor zu tun. Dieses Land war derartig böse, derartig schlimme Dinge, die dort vorgingen, sodass Gott keine andere Möglichkeit mehr sah, als hier einen Schlussstrich zu ziehen. Und Jona predigt diese Botschaft der Zerstörung. Und was passiert? Die Leute kommen in Sack und Asche. Sie beten, sie rufen. Und das Gericht bleibt aus. Gott ändert seine Meinung. Das, was er angekündigt hat, macht er plötzlich nicht. Abraham und Sodom und Gomorra. Ich meine, da könnten wir jetzt auch irgendwie reingehen, wie Abraham da mit Gott am Verhandeln ist. Oder was ist mit König hier, wie heißt er nochmal? König Hiskia. König Hiskia. Was ist da? Jesaja prophezeit ihm, dass er sterben wird, und zwar bald. Aber dann passiert Folgendes. Da sprach der Herr zu ihm: Ich habe deine Gebete gehört, Hiskia, und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich gesund machen und ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Also sagt Gott zu Hiskia, der eigentlich gerade prophezeit bekommen hatte, dass er sterben wird. Und dann betet Hiskia und er fastet und keine Ahnung was. Und Gott sagt: Oh, alles klar, wir machen 15 Jahre mehr. Das ist in der Bibel drin, Leute. Das ist kein Joke. Das ist echt. Schau mal, Mose, als er, das ist eine krasse Stelle, Mose, als er auf dem Berg von Sinai ist und dort die 10 Gebote empfängt, da kommt es ja zu der Situation, dass Gott zu Mose sagt: Mose, runter vom Berg, sofort runter, du wirst nicht glauben, was mein Volk da unten macht gerade. Mose, da unten, die bauen da gerade goldene Kälber und die beten diese goldenen Kälber an und behaupten, diese Kälber seien Götter, die sie aus Ägypten befreit haben. Mose, ich mach aus die Maus. Schluss ist vorbei. Ich lösche dieses Volk aus, dieses halsstarrige, völlig verblendete Volk, ich lösche es aus. Und weißt du was, Mose, ich starte mit dir nochmal neu. Das ist, was du lesen kannst in 2. Mose 32. Gott, richtig sauer, Gott, richtig so, ey, das geht gar nicht, Schluss. Was macht Mose? Er betet. Und er betet: Herr, gib ihm doch noch eine Chance, Herr, tu es nicht. Und was passiert dann? Was sagt der Herr? 2. Mose 32, 14, da gereute dem Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Dem Herrn gereute es. Okay, jetzt müssen wir hier vorsichtig sein, weil das ist ein Wort, an dem sich schon viele Christen gestoßen haben, weil sie dachten, hey, wie kann Gott denn etwas bereuen oder etwas gereuen? Ich dachte, Gott ist vollkommen und perfekt. So, das heißt, wie kann er denn etwas tun, was er dann nachher bereut? Das macht doch irgendwie in unserem Bild keinen Sinn. Du musst verstehen, das hebräische Wort, was hier steht, ist Nacham. Und Nacham bedeutet quasi, man könnte sagen, wie habe ich es hier aufgeschrieben genau? Ich habe es aufgeschrieben mit seiner Haltung ändern. Also das ist eigentlich wortwörtlich die Bedeutung von dem hebräischen Wort Nacham, seine Haltung ändern. Es ist äquivalent oder in einer Linie mit dem griechischen Wort Metanoia, was vielleicht die Bibelkenner unter euch nennen, als das Wort, was für Buße steht. Und jetzt denkst du, wie kann Gott etwas reuen? Wie kann Gott Buße tun? Das funktioniert doch gar nicht. Das funktioniert nur dann nicht, wenn wir nicht begreifen, dass diese beiden Begriffe, Nacham und Metanoia, sind erstmal per se nicht unbedingt zwingend mit Sünde verbunden, sondern sie heißen einfach deine Haltung ändern, umzudenken. Metanoia bedeutet wortwörtlich umdenken, also anders denken, andere Haltung annehmen. Bei uns Menschen ist das logischerweise mit Sünde verbunden, also dass wir Buße und umkehren müssen von unserer Sünde. Bei Gott allerdings, wenn ihm etwas gereut oder er in dem Sinne Metanoia Buße tut, ist nicht, dass er von Sünde umkehrt, sondern er ändert sein Denken. Er ändert seine Handlung. Das ist das, was hier in diesem Text steht. So, Gott kehrt hier nicht von seiner Sünde oder von einem Fehler um in dem Sinne, sondern er denkt um. Warum? Weil Mose ihn darum gebeten hatte. Ist das nicht abgefahren? Ja. Ist das nicht krass? Gott ist in seinem Charakter unveränderlich, aber in seiner Handlungsweise ist er das nicht. Die Schrift bezeugt uns das an keiner Stelle. Im Gegenteil, wir sehen, dass Gott tatsächlich Gebet erhört und dieser souveräne, allmächtige, unveränderliche Gott lässt es tatsächlich zu, dass die Gebete von uns was mit ihm machen. Ist das nicht abgefahren? Ich weiß nicht, bist du da nicht auch glustig nach Gebet? Ich denke so, wow, echt? Das ist möglich? Eine letzte Geschichte und dann seid ihr gleich durch. Ihr seid eh schon durch wahrscheinlich. Aber
nein.
Diese Geschichte von Billy Graham, von diesem jungen Evangelisten, der 22 Jahre alt ist und der dort kniet in der Wohnung von John Wesley und der betet, Herr, lass du Erweckung, lass du Millionen von Menschen. Und die Geschichte, dass er ja da dann später wirklich zu Milliarden von Menschen das Evangelium predigt. Diese Geschichte, die der Konsti uns da erzählt hat vor 2 Wochen, diese Geschichte hat eine Vorgeschichte. Wusstest du das? Die Vorgeschichte dieser Geschichte hat den Namen William Franklin Graham. Das ist der Vater von Billy Graham. Was viele nicht wissen, ist, dass William Franklin Graham, der Vater von Billy Graham, ein Mann des Glaubens war, ein Mann des Gebets war. Und er war dafür bekannt, und so heißt es, oder so beschreibt es Billy Graham auch in seiner Biografie, dass sein Vater noch bevor Billy Graham überhaupt bekehrt war, also Billy war noch nicht mal Christ, da war sein Vater schon regelmäßig am Beten und sein Vater versammelte regelmäßig Männer aus der Stadt, Businessmänner, die eine geistliche Bürde für diese Stadt und für dieses Land empfanden. Und er versammelte sie in seiner Scheune bei ihm zu Hause, um mit ihnen Gebetsmeetings abzuhalten. Und dann haben die da stundenlang gebetet für die Stadt, für dieses Land. Und sie haben gebetet, oh Herr, komm und rette uns, komm, erwecke du uns, komm, tu du etwas. Über Jahre hinweg. Und so beschreibt Billy Graham im Alter von 16 Jahren, er war noch nicht bekehrt, dass er eines Tages, als sein Vater mit diesen ganzen Businessmännern dort in dieser Scheune hockt und sie am Beten sind, dass Billy Graham in einer hinteren Ecke sich versteckte oder dort irgendwie war und eine Arbeit machte oder so, ich weiß nicht. Und er hörte die Gebete von diesen Businessleuten, er hörte die Gebete seines Vaters. Und dass dieses eine Gebet, was in dem Moment für ihn keine Bedeutung hatte, aber später plötzlich für ihn so real wurde. Dieses Gebet, was er von diesen Männern hörte, die da beteten, Herr, lass du aus unserer Stadt jemanden aufstehen, der dein Evangelium bis an die Enden der Erde predigt. 6 Monate später hat sich Billy Graham bekehrt. Und der Rest der Geschichte ist bekannt. Versteht ihr? Da ist eine Gluschtigkeit nach Gebet. Wenn wir realisieren, was Gebet für eine Power hat, das hat mir diese Woche jemand geschickt, dieses Zitat. Wenn wir verstehen würden, welche Kraft unser Gebet entfalten kann, dann wären wir 100-mal am Tag auf unseren Knien. Bist du gluschtig nach Gebet? Bist du gluschtig nach Gebet? Gehst du hier nicht raus mit, oh, ich sollte mehr beten, sondern ich habe Gluschtigkeit danach. Das ist mein Gebet heute Morgen. Hey, ich will das Ding bei so einer Predigt. Ich fand das cool bei Ingolf Elze, weil der hat ja dann eine Predigt gehalten damals. Da ging es ja nicht um Gebet, sondern ich glaube um Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und das fand ich irgendwie cool. Er hat dann so aufgebaut und gemacht und getan. Dann hat er gesagt so, ja, aber da kann ich mir jetzt auch nicht helfen. Das müsst ihr halt einfach machen zu Hause. Wisst ihr noch? Das war irgendwie lustig, oder? Er hat so vorher gesagt, ja, das müsst ihr jetzt einfach machen. Und das ist halt auch eigentlich heute auch so. Also ich kann es halt nicht für euch machen. So. Das können wir, ich kann euch jetzt nicht Hand auflegen und sagen, so jetzt dann. Aber ich habe schon im Vorfeld empfunden, ich glaube auch so ein Hunger nach Gebet, eine Lustigkeit nach Gebet ist schon auch etwas, was der Heilige Geist in einem besonderen Maße schenken kann und auch gerne tut. Und ich lade dich ein, wenn du das möchtest oder wenn du da Interesse dran hast, eine neue Gluschtigkeit nach Gebet zu bekommen, dann mach doch irgendeinen Akt des Glaubens. Du kannst auch, ob du eine Hand hebst oder aufstehst oder ob du dich einmal im Kreis drehst. Aber irgendwas muss jetzt nicht Spektakuläres sein. Es ist ja so, dass wir einfach unserem Glauben eine praktische Tat hinzufügen, um auszudrücken, was wir glauben und auszudrücken, was wir erwarten. Und so kann das einfach jetzt so ein Schritt sein. Und ich möchte es auch von Ingolf Elze einfach mal klauen und völlig unspektakulär für euch beten. Das fand ich so schön bei ihm, dass er einfach so, ja, dann beten wir jetzt und machen wir das jetzt, oder? Und ich lade dich ein, wie auch immer du in der Empfangshaltung gehst, einfach die Erwartung zu haben, dass der Heilige Geist heute Morgen eine neue Lustigkeit nach Gebet freisetzt in unserer Mitte. Heiliger Geist, ich habe so Lust zu sehen. So eine Lustigkeit danach zu sehen, dass du Männer und Frauen aufstehen lässt in unserem Land und hier in dieser Stadt, hier im Dreiländereck, die lustig sind nach Gebet, die so eine Freude daran haben, dich zu suchen und die begriffen haben, was für ein Mandat ihnen gegeben ist, was für eine Autorität in ihre Hände gelegt ist, was für eine Autorität auf ihre Zunge gelegt ist, weil du, Jesus Christus, es zurückerworben hast am Kreuz von Golgatha. Und so bete ich für eine neue Ausgießung des Hungers nach Gebet, dieses Hungers nach dir, der nicht nur da, das nicht nur ein Zwang hier jetzt ist, ich sollte mehr beten, sondern ein Hunger und eine Freude im Gebet sich freisetzt in unserer Mitte, Herr. Danke dir, Herr, dass du Entscheidungen, die hier heute Morgen getroffen sind, siehst und dass du uns auch erinnerst. Und so bete ich auch, dass die Bettdecken, dass die plötzlich irgendwie kälter sind als sonst morgens und wir früher aus dem Bett gehen und wirklich sagen, ja, Herr, ich will dich suchen an diesem Morgen. Ich bete, dass Wecker plötzlich übernatürlich früher losgehen, schon um 5 Uhr morgens, obwohl du erst um 6 Uhr aufstehen musst und sagst, ja, Herr, ich möchte aufstehen heute Morgen und dich im Gebet suchen. Ich bete, ja, dass dein Ehepartner dich aus Versehen tritt morgens und du auf einmal merkst, wow, ich bin wach, ich darf beten, ich will beten, wie auch immer. Und ich bete, nee, ich bete jetzt nicht für Babys, die plötzlich schreien und du dann wach wirst. Das wäre blöd, das wäre fies, gell? Aber so ein schreiendes Baby kann dich auch nachts ins Gebet bringen. Halleluja, das habe ich oft erlebt. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du etwas freisetzt in unserer Stadt, in unserem Land. Und ich habe Hunger zu sehen, was du tun kannst. Durch eine, ja nicht nur einzelne, sondern durch hunderte, tausende Menschen, die völlig vernarrt sind in dieser Idee, in diesen Gedanken, Jesus, ich darf dein Reich bauen, du gebrauchst mich und ich darf das freisetzen im Gebet, ich darf das freisetzen durch die Worte, die ich spreche, ich darf für meine nichtgläubigen Freunde beten und ich weiß, dass du Gebet erhörst zur rechten Zeit und wenn es Jahre dauert, ich gebe nicht auf zu beten. Hey, und ich habe hier Zeugnisse, wenn ich einen Hans Müller sehe, so der hier in unserer Gemeinde ist, der kann dir erzählen, wie er über Jahrzehnte für Leute betet und plötzlich kommen sie zu Christus, über Jahrzehnte gebetet, aber das Gebet bricht irgendwann durch. Halleluja. Und lass diesen Glauben nicht fallen, lass diese Hoffnung nicht fallen. Das ist der Feind, der raubt, das ist der Feind, der klaut, der uns diese Kraft des Gebets, der uns immer wieder vorhalten will nach dem Motto, hey, ich habe doch noch hier den offenen Kauf, er hat gar nichts mehr. Jesus Christus hat den Brief erworben, er hat es in seine Hand genommen und auf ihn setzen wir unser Vertrauen. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und mit diesem Mandat beten wir und setzen wir Dinge frei. Halleluja. Jesus, ich preise dich und deinen Namen über diesen Gottesdienst und am Ende soll es dir die Ehre machen. Und das ist mein Gebet, Herr, dass es das getan hat und dass hier Menschen rausgehen mit einem ehrlichen Hunger und Suchen nach dir, denn das nicht aufgesetzt ist, sondern einfach freudig, ehrlich und lustig ist nach dir, Herr. Segne diese Gemeinde wirklich überreich. Es sind einfach so tolle Menschen hier, wo ich mir einfach bete, Herr, dass du durchbrichst immer wieder neu und dass du neuen Hunger freisetzt in unserer Mitte, Herr. Ich danke dir für diesen Morgen. Dir sei alle Ehre dafür. Amen. 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 Seid gesegnet, ja?
Amen.